Ich war letztens eingeladen bei Johannes Kliesch von Snox in seinem Podcast und wir haben gesprochen über Performance Marketing im E-Commerce, was die Top-Fehler sind, die viele Online-Händler machen, warum sie nicht weiter wachsen, welche fünf Elemente unbedingt auf der Produktseite sollen und alles über meinen großen Buchlaunch. Ich gehe hier ins Detail, ich plaudere aus dem Nähkästchen und ich habe dir das Recording hier reingepackt. Super, super spannend, unbedingt bis zum Ende anhören. Viel Spaß. Wenn du deinen Online-Shop auf das nächste Level bringen willst, dann bist du hier im Ecom Secrets Podcast genau richtig. Denn ich lüfte die Geheimnisse und Insider-Informationen der erfolgreichsten B2C-Brands, sodass du mehr Wachstum und Gewinn mit deinem Online-Shop erzielst und vor allen Dingen dir eine erfolgreiche Marke aufbaust.
Ich freue mich ja, dass du endlich hier bist. Ich gucke viele deiner Videos und vor allem durch deine riesengroße Kampagne gemeinsam mit Raoul bin ich jetzt nochmal so richtig auf dich aufmerksam geworden. Im Smalltalk haben wir schon gesagt, würdest du so eine Kampagne nochmal machen?
Johannes, erstmal vielen Dank für die Einladung.
Gehen immer hier direkt rein.
Ins schöne Mannheim und danke, dass ich hier sein darf in deinem coolen Podcast.
Klar, kommen wir mal zu deiner Riesenkampagne, weil ich das...
Geh gerne gleich rein.
Direkt rein, eben, wir hatten auch vor einigen Wochen, Monaten hier Sebastian Skalinski sitzen und ich finde es, ich gucke mir ja immer diese ganzen, sage ich mal, verschiedenen Agenturen an, weil von denen kann man immer sehr viel lernen und ich fand es so ein bolden Move, so eine Monsterkampagne zu machen im B2B-Bereich, lohnt sich sowas?
Was glaubst du, was sie gekostet hat, alles zusammen?
Also für alle Zuschauenden, Zuhörenden, das war eine Kampagne, da habt ihr eine mega Blockbuster gemacht, haben wir auch entsprechend verlinkt. Und du hast auch so einen Aftermovie, also so Behind-the-Scenes-Video dazu rausgebracht. Und das habe ich mir auch angeguckt. Ich glaube, also da hast du auch so gezeigt, wie viel Adspend du draufgepackt hast und ein Buch hast du ja geschickt. Boah, was hat sie insgesamt gekostet? Irgendwie mein Bauchgefühl sagt so 150.000 Euro.
Ja, war tatsächlich ein bisschen mehr. Also ich kann ja gerne ein bisschen reinsteigen mit diesem Thema.
Voll.
War ein sehr interessanter Launch für mein zweites Buch, 10-Millionen-Formel. Und wir haben das Ende Januar gelauncht. Das, ich glaube, Dienstagabend oder sowas war das. Und es war definitiv sechsstellig, der ganze Launch. Allein der Videoclip waren 40.000 für das Video, also für die Aufnahme und das Editing.
Ciao.
Und
haben wir noch nie bei Snox so einen teuren Clip gemacht, um da mal ein Gefühl bekommen. Also keine TV-Werbung, ich glaube, nichts hat mal 40.000 gekostet.
War auch die teuerste Ad, die wir jemals gemacht haben. Also auch für uns, aber auch so für Kunden. Da machen wir ja auch viele Ads, aber das war mit Abstand die teuerste, die wir jemals gemacht haben. Hat sich's gelohnt? Ja, hat sich gelohnt.
Aber nicht so ganz irgendwie.
Ich habe ja zwei Bücher.
Okay.
Und ich muss sagen, bei dem neuen Launch, bei dem zweiten Buch, da haben wir diesen, das ist ja fast schon ein Kinofilm. Es war ja sehr, sehr oft unterhaltsam und Witz und bewusst Lache mit reingebracht und so. Super Engagement, ging super viral. Beim ersten Launch, beim ersten Buch, haben wir aber mehr so ein bisschen auf die Probleme, also typisch so Problem, Agitate, Solution, Copywriting-Formel. Und da ist tatsächlich der Return höher gewesen als beim neuen.
Wir haben ja hier sowohl Agenturen, die zuschauen, zuhören, aber auch E-Commerce-Leute. Und deswegen will ich so ein bisschen, was man aus der Kampagne launchen kann. Weil was ich ganz spannend finde, ist dieses Big Bang machen versus einzelne Launches. Wir bei Snox zum Beispiel machen jeden Samstag irgendwie einen neuen Produktlaunch und 3-4 Mal im Jahr so ein Sales-Event, so ein Big Bang-Launch. Du hast jetzt zweimal so einen What-the-fuck-Launch gemacht und irgendwie, sage ich ja, hat es auch total krass funktioniert, weil auf einmal warst du wieder total im Feed bei mir und es ist so dieses psychologische Pattern, ich weiß nicht, wie man sagt, aber es ist so Reizüberflutung und dann muss man sich das angucken. Ist es ganz bewusst so die Strategie zum Buch, so ein Monster-Big Bang und schaltest du jetzt noch Ads drauf oder ist es so, 90% der Sales machst du dann innerhalb von 2 Wochen und dann ist das Buch quasi kauftechnisch tot?
Nein, also es war ganz bewusst so ein Big Bang und die Ad, die läuft bis heute. Fun Fact, die vom ersten Buch läuft auch noch bis heute, seit 2,5 Jahren. Ich sag dir die Strategie dahinter. Die Strategie dahinter ist, wir launchen im Quartal 1 bis 2 neue Sachen. Ein Buch ist jetzt was relativ Großes. Das heißt, diese ganze Entwicklungszeit für das Buch, das waren ja auch viele Monate, das verdient auch einen fetten Launch. Ja? Wir launchen aber auch kleinere Produkte, kleinere Online-Kurse, Checklisten, alles Mögliche. Und das machen wir halt wirklich 2-mal im Quartal, würde ich sagen, ja.
Und ich finde es ganz spannend, dass eure Monster-Launches als Agentur so Bücher sind. Ich habe gerade gesehen, ja, so ein Modemann hier, Marwave, bringt jetzt bald ein Buch raus. Warum Bücher? Also, warum
Ja, total wilde Frage. Im E-Com, als wir das erste Buch gelauncht haben, da gab es faktisch, ich glaube, nur ein, zwei Bücher von anderen. Also es war noch sehr Blue Ocean. Ja. Und die Idee hinter diesen Büchern ist immer, ich will den Leuten halt helfen. Also ich weiß, du hast, glaube ich, das zweite auch bestellt. Ist ja relativ dick, ich glaube 350, 360 Seiten
oder
so.
Geiler Inhalt, will ich auch gleich drauf eingehen.
Und meine Absicht ist halt, ich möchte halt Value stiften. Ich möchte halt massiv Mehrwert zum Marktplatz geben. So, und ich habe das halt schon früher mit einem Podcast gemacht und jetzt halt auch mit Büchern, weil ich weiß, A, die Leute, denen hilft's, B, die lieben das und C, die vertrauen mir dadurch und irgendwann werden sie vielleicht mein Kunde natürlich. Also ist natürlich auch ein Business-Interesse dahinter. Aber primär habe ich die Erfahrung gemacht, wenn du den Leuten halt einfach hilfst, es kommt zehnfach zurück. So. Und das ist eigentlich so die Idee mit den Büchern.
Und ist dann quasi dein Funnel, und daraus kann man ja auch als E-Commerce-Brand lernen, der Erstkauf ist dann das Buch und dann wurde ich ja auch angerufen, um dann in die Agentur teurere Produkte reinzuholen.
Unter anderem, ja.
Unter anderem, was noch?
Es gibt viele Touchpoints. Also Bücher sind quasi ein Touchpoint.
Und ist es der wichtigste, würde ich sagen? Andersrum gefragt, jeder Kunde, der bei dir in der Agentur Kunde wird, das Buch gelesen oder bestellt?
Nein, ist nicht der wichtigste Touchpoint. Es ist ein Touchpoint. Ich würde sagen, von den Produkten her, also ich kann ja nachher so ein bisschen in die Strategie reingehen, ja, ja, die wir so machen. Buch ist definitiv ein guter Touchpoint, aber vor allen Dingen Content-Marketing ist auch ein super wichtiger. Muss ich dir nicht sagen, ja, wir machen jetzt gerade auch Content. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass so kleine Produkte, Paid-Ads, aber halt auch organischer Content in der Mischung richtig geil funktioniert. Das heißt, wir hören halt ganz oft Leute, ja, wir haben einen Podcast schon angehört seit einem halben Jahr, jetzt haben wir richtig Bock, da mit euch mal zu telefonieren. Oder die haben sich eine Checkliste runtergeladen und solche Sachen. Und ja, ist halt ein Touchpoint of the Journey.
Sollte Johannes Klich auch ein Buch rausbringen?
Well, also ich kann sagen, es ist gut.
Weil ich hatte gerade jetzt auch wieder eine Anfrage, ja, Buch rausbringen. Es ist halt so gar nicht mein Medium. Also auch dein Buch habe ich dann Inhaltsverzeichnis, dann habe ich die 3, 4, 5 Seiten mir durchgelesen und angeschaut, was ich halt spannend fand. Aber ich würde einfach heutzutage niemals ein Buch von A bis Z durchlesen.
Ich hatte vorhin, bevor ich hierher gekommen bin, war ich hier unten im Hans im Glück. Und ich habe einen Kunde von uns getroffen. Wir waren jetzt irgendwie 3 Stunden da unten beim Mittagessen. Und ich habe ihn auch gefragt, wie bist du eigentlich zu uns gekommen damals? Und der ist nicht in der Agentur, der ist bei uns in der Beratung drin.
Ja.
Und hat er gesagt, so, ja, Daniel, ich habe vor 2 Jahren ein Buch gekauft. Das war das erste Buch, nicht das neue. Und dann habe ich gesagt, so, boah, krass, okay, wie fandest du das? Weil ich persönlich jetzt im Nachhinein finde ich das erste Buch okay, cool, aber wahrscheinlich so wie deine ersten Socken oder so, ja, ja. Prototypen, weißt du, wie ich meine? Und dann, ja, hat gesagt, nee, ich fand das richtig geil. Das Neue hätte mich erschlagen zu dem Zeitpunkt, weil ich habe da erst mein Shop gelauncht. Und der hat gesagt, genau richtig, diese Information zu dem jetzigen Zeitpunkt, der macht jetzt dann bald 2 Millionen mit seinem Online-Shop. Und hat gesagt, so, da waren ganz, ganz viele Nuggets drin, die mir jetzt halt geholfen haben bei diesem Launch. Und ja, also von dem her, zu deiner Frage, wenn du ein Buch schreiben willst, Biografie bei dir, ich meine, du bist Public, bist schon bekannt, wahrscheinlich wird es funktionieren. Ansonsten halt ein Mehrwertbuch, so ein Expertenbuch, ja.
Okay, du hast gesagt, Buch ist nicht der wichtigste Touchpoint, um das jetzt mal deine ganze Agentursache abzuschließen. Was ist der wichtigste Touchpoint? Du machst ja auch sehr viel YouTube, du machst Instagram, Paid Ads machst ja auch viel. Was würdest du sagen, wie würdest du das einfach nach so einem Bauchgefühl ranken, auch wenn es natürlich im Messen sehr, sehr schwer ist, weil irgendwie dein Kunde auch viel Wert hat, da braucht man natürlich unzählige, ja, Touchpoints.
Ja, ich weiß es ziemlich genau. Wir haben ein digitales Produkt, kostet 49 Euro, ist eine 8-Figure-Checkliste. Da ist massiv viel Value drin. Können wir wahrscheinlich für 1.000 Euro verkaufen. Und das ist auch immer so meine Philosophie, so einfach massiv übertreiben mit Value. Das performt mit Abstand am allerbesten. Und das ist ein digitales Produkt. Also wir haben da 100% Marge. Performt besser als Bücher.
49 Euro hast du gerade gesagt, kostet? Und gibst du in Ads dann mehr aus? Also der Cost per, was sagt man dann, Cost per Purchase oder Download, ist der höher sogar? Also verlierst du sogar, aber du weißt, der Upsell kommt dann, oder verdient man dann auf den ersten Download noch Geld?
So die ersten 2, 3 Monate nach dem Launch waren auf jeden Fall noch positiv. Also da hat man tatsächlich auch noch bei 49 Euro Geld verdient. Irgendwann hast du die Lowest Hanging Fruits alle abgekrast. Irgendwann kommst du in eine breitere Masse rein und das CPA ist definitiv teurer. Ich würde sagen, bei diesem Produkt sind wir bei ungefähr 100 Euro, also 0,5 Euro aus.
Wie viel Ad Spend hast du im Monat?
Aber zum Peak hatten wir 160.000.
Im Monat? Wow.
Was massiv übertrieben war. Vor allen Dingen bei Launches, aber normalerweise 70.000, 80.000.
Und vor allem auf Meta dann?
Vor allen Dingen, ja. Ich würde sagen 80-85%.
Ich muss echt, da lag ich so falsch. Bevor du jetzt hier warst und auch Sebastian, habe ich gesagt, ey, so auf Agentur B2B wirklich auf Scale Ads schalten, glaube ich gar nicht dran. Also merkt man ja auch mit Snox Salting, haben wir einen Podcast und sehr viel, ich sag mal, organic free Content. Wir haben noch nie für Snox Salting, glaube ich, einmal 1 Euro so richtig Hardcore Paid ausgegeben, aber du und Sebastian seid das beste Beispiel. Wahnsinn.
Ja, wild. Aber ich muss auch unterscheiden. Vielleicht können wir so ein bisschen erzählen über Agentur und über Beratung.
Ja, klar.
Weil das meiste, was sich da eigentlich über Ads verkauft und über diese ganzen Produkte, ist dann am Ende des Tages auch die Beratung. Also mit Abstand. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe so die Erfahrung gemacht, so die letzten 2-3 Jahre, dass immer viel, also die Nachfrage nach Beratung scheint immer mehr zu steigen, anstatt Agenturgeschäft. Ist total interessant.
Ich muss mal reflektieren. Also wir sitzen ja jetzt hier im Juni 2025 und real fun fact, ich habe gestern mit 3 Unternehmen gesprochen, die an uns unbedingt verkaufen wollen, weil wir gerade sehen, Wirtschaftskrise, alle, jetzt kommt Sommerloch, Liquidität, Kacke. Auf einmal klingelt mein Telefon gerade wieder, die letzten so 7 Tage, wie kein zweites, Wahnsinn. Und gleichzeitig Killer, die bei uns diese ganze 1-und-1-Beratung, wenn man mit mir persönlich sprechen will, macht, die sagt zu mir, Johannes, ich komme gar nicht mehr hinterher, so viele Leute wollen mit dir sprechen. Also so rein wirtschaftlich habe ich das Gefühl immer, umso mehr Krise es gibt, umso mehr wollen Leute Beratung machen. Agentur, weiß ich nicht, bei Snox Salting wachsen wir auch gut, aber ja, vom Wachstumsfaktor im Vergleich zu letztem Jahr auch weniger. Ja, da bin ich, glaube ich, zu weit operativ weg. Aber Beratung boomt bei uns auch gerade, weil alle haben halt Probleme.
Ja, so. Es ist so.
Wie verdienst du eigentlich deine Kohle? Wir haben jetzt schon gesagt, irgendwie Buch. Aber die Realität ist, du gibst, sage ich mal, mehr im Adspend aus, als so ein Buch dann bringt. Oder deine ganzen so Halb-Freebies, nenne ich es mal. Was ist so dein Kernprodukt, wo du sagst, das finanziert mir mein Leben?
Also das hat sich ja die letzten 15 Jahre auch gewandelt. Ich würde mal sagen, Stand heute, also was jetzt aktiv ist, wir haben auf der einen Seite ein Agenturgeschäft, bedeutet, wir helfen größeren Online-Händlern, die sind meistens 8-stellig im Jahr, helfen wir in der Meta-Ads. Meta-Ads operativ, das heißt Content, Creatives, Copywriting, Kampagnen schalten, skalieren, rauf und runter. Das ist unser Agenturgeschäft, da habe ich auch die meisten Mitarbeiter.
Wie viele Leute arbeiten da?
Wir haben aktuell 38 insgesamt.
Wow.
Und ich würde sagen, Agenturgeschäft sind 32, 33 Leute. Weil du brauchst einfach die Manpower, Man- und Womanpower. Ja. Und das zweite ist Beratung. Das ist vor allen Dingen die letzten 2 Jahre größer geworden als die Agentur. Und da ist der Rest der Mitarbeiter.
Was ist der Unterschied zwischen jetzt explizit bei dir, dass die Zuhörer verstehen, zwischen Beratung und Agentur?
Agentur, da machen wir das ganze Thema Ads für die Online-Händler. Das heißt, wir schreiben die Skripte, wir machen alles. Done for you, musst nichts machen. Und bei Beratung geben wir denen das Wissen in-house. Ja. Und ich habe, wie du sagst, auch so die Erfahrung gemacht, die letzten Jahre, Wirtschaftslage. Ich glaube, die Leute gucken mehr aufs Geld und sie wollen das Wissen in-house holen und ja, geht so in diese Richtung.
Was macht dir mehr Spaß?
Ich würde sagen, mittlerweile, ja, ich darf jetzt nicht zu viel spoilern, was unsere nächsten Steps sind, aber selber Kampagnen machen, mitschreiben, überlegen, wie kann man dieses Produkt verkaufen, Researches machen. Ich bin schon so ein Marketer bei Hart.
Weißt du, ich meine? Ja, voll. Darüber will ich auch gleich mit dir sprechen, aber die Frage, die ich natürlich stellen muss, ist, wie viel Umsatz machst du dann jeweils mit den 2 Bereichen?
Ja, also ich kann es dir insgesamt sagen, wir sind aktuell, wir sind so auf 8 Millionen im Jahr, so auf dem Level. Und ich würde sagen, 60% mittlerweile durch Beratung.
Crazy. Okay, dann lass uns jetzt mal einsteigen. Ganze B2B-Marketing haben wir jetzt viel drüber gesprochen. Du, und das finde ich sehr, sehr spannend an deiner Positionierung, du hast dich sehr früh drauf fokussiert, auf wie wachse ich profitabel. Du hast es auch gemacht vor dieser Wirtschaftskrise jetzt die letzten 2 Jahre, wo auf einmal alle gemerkt haben, oh scheiße, ich muss auf Profitabilität, nicht Umsatz gucken. Ich muss wirklich profitabel sein. Das war irgendwie schon immer, damit verbinde ich dich irgendwie so, dein Claim. Du hast mir eben ja hier auch gesagt, die beste Ad für dein erstes Buch war, wie man Geld verbrennt. Also das war ja schon immer genauso deine Positionierung. Was sind, wenn wir jetzt morgen mit als Snox oder wir nennen mal Oceans Apart, da ist noch viel Aufräumarbeit, was sind so erste Sachen, die du dir immer anschaust, gerade in der Beratung, wo du sagst, da verbrennen die Leute ja im E-Commerce richtig Kohle?
Ja, ich gucke mir an, ob die Brands verkaufen. Also ob die wissen, wie man verkauft, also ein Produkt verkauft. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, also ganz viele Gespräche gehabt und da heißt es immer, meine Meta-Ads skalieren nicht oder meine Meta-Ads sind unprofitabel oder krachen nach 3 Tagen ein oder was auch immer. Und ich habe jetzt nach diesen ganzen Jahren irgendwie die Erfahrung gemacht, die wenigsten wissen, wie man wirklich verkauft. Und ich meine jetzt nicht irgendwie salesy und pushy und irgendwie nervig, sondern wie man halt Menschen motiviert, ein Produkt zu kaufen. Verkaufen, so. Und wenn ich mir jetzt so eine Brand anschaue, ich gucke natürlich auf die harten Zahlen, also ich versuche rauszufinden, wo ist der Engpass? Was ist der Neukundenpreis? Was haben wir für eine Conversion Rate? Wo brechen die Leute ab? Ja, was ist der Lifetime? Die ganzen wichtigen Kennzahlen. Aber mir fällt dann oft immer das Muster auf, viele wissen nicht, wie man verkauft, wie man Menschen überzeugt. Und ich glaube, das ist so der Kern, warum Ads nicht funktionieren, warum Marketing nicht skaliert und so.
Kann man das Leuten beibringen? Die Diskussion hatten wir schon immer wieder intern. Wir haben Leute gehabt bei uns, die waren auf Sales-Positionen, aber die waren von der Persönlichkeitsstruktur, ja, waren sie halt keine Sales-Leute. Also das ist ja schon auch so ein Skill, den hat man oder den hat man nicht oder man hat vor allem auch Bock drauf oder nicht.
Ich mache das Beispiel an mir. Ich bin eher introvertiert und ich musste verkaufen lernen. Ich habe mich vor 15 Jahren selbstständig gemacht, weil ich wurde gefeuert von meinem Boss. Also es war so bewusst auch so ein Arschlochboss. Ich habe gesagt, ich will nie wieder so einen Typen über mir haben. Ich mache mich jetzt einfach selbstständig mit irgendwie 21 Jahren oder sowas. Und als Introvert ist man jetzt auch nicht der Born Sales Guy. Das heißt, ich muss das lernen. Früher habe ich halt Dienstleistungen verkauft. Ich war ein Designer, ein Grafikdesigner. Da habe ich mich irgendwie verkaufen können, so im persönlichen Gespräch, so über Sympathie und so. Aber irgendwann musste ich mal wirklich lernen, wie man den Menschen auch überzeugt. Spätestens als ich dann mit meiner Agentur und so weiter angefangen habe. Und ich kann dir sagen, man kann es lernen. Ist es easy, wenn man nicht der Typ ist? Am Anfang, nee. Also ich war so in meinen Sales Calls am Anfang. Ich wollte gar nicht rein, ich wollte gar nicht Zoom öffnen. Aber ich kann dir auch sagen, man kann es lernen. Und wie gesagt, ganz bewusst, du musst ja nicht wie ein nerviger Staubsaugerverkäufer des Leuten ins Gesicht drücken. Sondern es geht ja vor allen Dingen auch darum zu verstehen, hey, was ist vielleicht gerade dein Problem? Was ist deine Herausforderung? Ja? Was ist vielleicht gerade dein Glaubenssatz? Wie kann jetzt unser Produkt dir helfen, dein Problem zu lösen? Ja, das kann ja auch super authentisch funktionieren. Und ja, also ich finde schon, dass man das Leuten beibringen kann. Und
wie bringst du das Leuten bei? Oder können wir vielleicht so eine direkte, also ich buche eine Beratung bei dir.
Ja.
Und dann guckst du an und dann willst du dem erstmal auf den Zahn fühlen, kann der verkaufen oder nicht? Gibt es da so typische Fragen oder wie an, oder machst du das eher an den Kennzahlen dann fest, weil die Meta-Ads sofort einbrechen und scheiße sind?
Beides natürlich. Aber was ich oft gehört habe, war so, ja, Daniel, ich will so Marketing machen wie Apple. weiß nicht, ob du das auch schon mal gehört hast. Aber so richtig clean, so richtig hochwertig. Und dann sage ich immer so, ja, cool, das ist nett. Und dann gehe ich mal auf Google und sage immer so, Apple-Umsatz. Und dann kommen ja irgendwie 460 Milliarden Dollar oder sowas im Jahr raus. Sage ich so, ja, okay, du kannst schon so Marketing machen wie Apple oder auch BMW oder Coca-Cola. Aber es wird dich viel Geld kosten, weil das sind eher so Branding-Kampagnen. Bei dir zählt gerade jeder Euro. Du musst eigentlich aus jedem Euro am besten 3, 4, 5 zurückbekommen. Bei diesen Art von Kampagnen investierst du 1 Euro und vielleicht bekommst du mit ganz viel Glück in einem Jahr 1, 2, 3 Euro zurück. Vielleicht, weißt ja nicht. Die wenigsten können sich das leisten am Anfang. Und
verstehen die Leute das?
Über so eine Story ja. Mhm. Du musst die erstmal überzeugen und es muss erstmal Klick machen im Kopf.
Und das ist ja schon mal ein erster Hack, wie man verkauft. Bilder aufzeigen, pragmatische Bilder. Apple kennt jeder, Verkäufer.
100%ig. So, und dann kommt oft das Thema, ja okay Daniel, aber das heißt, ich muss einen Rabatt geben. Mhm. Ich will ja keine Rabattbrand werden. Sag ich so. Also ein Rabatt oder das ist ja eine Preistaktik. Es ist ja ein psychologischer Trigger, wenn man muss es halt smart einsetzen. Und dann gehe ich wieder auf Google. Am Montag habe ich so ein Webinar gemacht und bin durch die Fußgängerzone gelaufen und habe mit meinem iPhone Bilder gemacht von diesen ganzen Shops, von Rituals, von Bandora. Ich weiß nicht, was noch dabei war. Die ganzen Brands halt im Retail. Summer Sale bis zu 50% off oder Pandora up to 70% Sale und sowas. Und dann gehe ich auch immer wieder auf Google und zeige so die Umsatzzahlen. Ich glaube, Rituals macht 1,7 Milliarden oder irgendwie so eine ganz verrückte Zahl. Und dann so langsam dämmert es den Leuten, dass das jetzt nicht unbedingt bedeutet, wenn ich mal ein Angebot gebe, zum Beispiel einen Rabatt oder so, dass ich mir damit die Brand kaputt mache. Das ist ja lediglich eine Strategie und eine kleine Taktik, um Menschen zum Kaufen zu bewegen. Kennst du sicherlich auch bei Snox.
Ja, voll.
Und so taste ich mich mit den Leuten halt ran
Und wenn sie dann offen sind, dann können wir eigentlich dran arbeiten, dass ich denen halt helfe beim Verkaufen.
Okay, also Einwandbehandlung dann am Anfang.
Ja.
Und dann verkaufen.
Ja.
Was sind noch so typische Floskeln? Ich überlege gerade, ich finde es super gut, weil es ist genauso, hey, ich will wie Apple Marketing machen, ich will keine Rabatte geben. Ich habe gerade zwei sehr große Beratungskunden, die kennt jeder von uns. Und da ist genau diese beiden Themen gewesen. Und die haben zum Beispiel Meta-Ads geschaltet und hatten einen 9er ROAS.
Ja, spend more.
Ja, und also die haben wirklich, die haben echt auch viele Mitarbeiter, die hatten 9er ROAS, haben gesagt, Johannes, wir wollen mehr Umsatz machen. Ich gehe Meta, sehe das und sage einfach, gib einfach 10-mal so viel aus. So. Also das bedeutet ja 9er ROAS irgendwie andersrum. Das heißt, seine Marketingquote ist von 11-12%, sowas irgendwie.
Ja.
Und dann saß der CEO auch mit dem im Call. Und dann habe ich einfach mal so auch die Milchmädchenrechnung gemacht. Wie viel Nettoumsatz, wie viel Wareneinkauf ist grob? Und dann kam halt unterm Strich raus, man hat 30-40% Marge nach den Logistikkosten alle. Und dann habe ich gesagt, schau mal, also ihr verdient an einer Bestellung 40 Euro und euer CRC gerade auf Meta sind irgendwie 9 Euro, dann hast du ja 31 Euro puren Gewinn ohne die Fixkosten. Dreht es doch einfach auf, dann ist doch alles gut. Und das war für die schon, ja, irgendwie macht schon Sinn. Aber das war eine Firma, die haben 100 Vollzeitleute, echt eine geile Marke. Aber ich war so, bin ich deswegen extra dahin gefahren, um das denen mal aufzuzeigen. Geht's dir auch so? Hast du auch genau solche Momente und Fragen? Hast du weitere Beispiele aus deiner Erfahrung?
Absolut, ich hab viele so Cases. Wir haben aktuell auch eine Brand, Namen werde ich jetzt natürlich aus Datenschutz nicht sagen, im Skincare-Bereich ähnlicher Case. Machen offline, sind super erfolgreich offline, sind in Hotels drin, machen da so ein bisschen Luxury-Skincare-mäßig. Und online, Kack ist bei, ich glaube, 300 Euro auf Meta.
Wow.
So, weil halt niemand die Brand online kennt. Die sind eher so ein bisschen an ältere Menschen und halt, man kennt es aus dem Offline. So habe ich gesagt, so okay, wir machen hier bei den ganzen Kampagnen hauptsächlich so Branding-Kampagnen. Das bringt nichts. Da werden wir den Kack nicht reduzieren. Wir müssen ein bisschen mehr Direct-Response-Marketing machen.
Und so direktes Offer haben, irgendwas anbieten und nicht so, oh ja, ist irgendwie ein cooles Produkt.
So ein bisschen das Beispiel vorher mit Apple und dann aber halt auf der anderen Seite Direct-Marketing, so für jeden Euro einen Return zu bekommen. Weil, ja, online haben die jetzt auch noch nicht so viel gemacht. Ich glaube, 6 Millionen im Jahr oder so. Und das ist jetzt im E-Com okay. Aber, ja, da habe ich es denen zum Beispiel auch beigebracht. Du rennst teilweise gegen Wände. Ja, aber wir haben das immer schon so gemacht. Wir machen nie Rabatte. Wir machen nie irgendwie ein Angebot oder sowas. Und by the way, wenn ich über Angebot spreche, Rabatt ist natürlich nur ein kleiner Baustein von vielen.
Was hast du bei denen konkret gemacht dann? Also, was habt ihr anders gemacht und weißt du, wie sich der Kack entwickelt hat?
Ja, also ich habe sie dann überzeugt. Ich überzeuge ganz gerne einfach mit Demonstration. Bedeutet, ich habe erfolgreiche Beispiele gezeigt von anderen erfolgreichen, viel größeren Skincare-Brands.
Das ist auch, wir lernen heute viel über Sales. Man versucht immer ein Beispiel zu finden und noch geiler, weil jeder Gründerin hat ein Ego-Problem. Wenn du dann jemanden zeigst, den sie selber kennen, der in der gleichen Kategorie ist, dann ist immer, ja, ich will werden wie die.
Hundertprozentig. Also wenn ich sowas mache und so verkaufe ich halt auch, einfach mit Demonstrationen, mit Beweisen. Nicht nur einfach sagen, das ist besser, sondern halt wirklich beweisen. Und ich habe es da wieder konkret gezeigt mit Ad-Accounts, natürlich das, was ich halt zeigen darf, mit Funnels. Und irgendwann klickt es dann auch schon im Kopf. Ja, und dann irgendwann sagen die, ja okay, dann lass uns das doch mal ausprobieren.
Und wie gut hat es dann funktioniert?
Es ist gerade in der Umbauphase. Ja.
Okay. Wie soll ich das formulieren? Wie viel ist eigentlich zwischenmenschliche Überzeugung von einer Lösung Teil deiner, sage ich mal, deines Erfolges? Weil ich, um das vielleicht anders zu formulieren, ich merke das bei mir selber, ich mache jetzt 9 Jahre irgendwie E-Commerce und ich finde es verrückt, dass ich 2025 immer noch Leuten Sachen beibringe, wo ich gedacht hätte, vor 5 Jahren hatte ich schon jeder verstanden. Ich finde es irgendwie manchmal so, also das soll ja nicht arrogant eingebildet klingen, sondern es ist irgendwie für Leute, die das länger machen, dann klarer.
Ja.
Auf der anderen Seite sehe ich auch Brands, du hast halt einen geilen EBIT schon die letzten Jahre immer gehabt. Du hast dich halt einfach nicht damit auseinandersetzen müssen. Ich weiß nicht, wo das Problem liegt. Wie siehst du das?
ich glaube auch, dass Wissen oder dass sich die Audience, die erneuert sich ja auch permanent. Das heißt, wenn du jetzt vor 5 Jahren mal in deinem YouTube-Kanal oder irgendwas den Leuten beigebracht hast, ist jeden Tag kommen ja neue Leute mit dazu. Und ja, also wie soll ich sagen, bei mir war es auch so, ich habe auch viel gelernt halt über die Zeit. Ja.
In deine Beratung berätst du alles Mögliche oder nur Meta-Ad?
Vor allen Dingen Online-Marketing. Also ich habe so die Erfahrung gemacht, Meta-Ads ist oft der Grund, warum sie zu uns kommen. Ja, typische Aussagen, Kampagnen skalieren nicht weiter oder meine Ads sind unprofitabel, sowas. Und meistens, bin auf deine Meinung gespannt, meistens ist das Problem außerhalb vom Ad-Account. Meistens ist irgendwie das Produkt nicht geil kommuniziert, das Offer ist nicht gut, die Landingpage überzeugt gar nicht. Oft sind die Probleme aus, natürlich gibt es Creative-Probleme, müssen wir nicht drüber reden, aber meistens ist das Problem außerhalb des Ad-Accounts.
Ja, also daher muss ich sagen, ich finde, eine Meta-Agentur ist mit das undankbarste Agenturgeschäft, was du machen kannst. Weil du bist quasi der Erste im Funnel, deswegen bist du immer das Problemkind, aber alles andere danach, Conversion Rate, alles, das Produkt, boah, kannst du nicht beeinflussen, aber du bist der Erste, deswegen wirst du als Erstes dafür verantwortlich gemacht.
Ja, deswegen müssen wir auch intern immer ganz gut verkaufen, auch an unsere Agenturkunden, weil wir wissen das natürlich alles, aber überzeug mal jemand, dass eine 8-Figure-Brand ihre PDP mal anpasst und sagt, ja, wir haben jetzt keinen Entwickler oder ja, wir machen das in 3 Monaten. Und ich denke mir immer so, Leute, ihr verbrennt dadurch so viel Potenzial und so viel Ad-Spend. Allein wenn man die PDP ein bisschen mehr Proof reinmachen würde, ja, mal irgendwie ein Zitat von einem Arzt oder sowas oder irgendwie sowas Überzeugendes, dann holst du aus 7 Euro Ad-Spend halt gleich viel mehr Euros raus. Aber ja, also lange Rede, kurzer Sinn.
Was sollte eine PDP haben? Würdest du sagen, was sind da auch Golden Nuggets in deiner Checkliste, wo du sagst, boah, Leute, wenn eure Ads gerade nicht skalieren, aber die 5 Sachen, guckt mal, ob die auf eurer PDP sind.
Ja, sehr geil. Also, ich finde, es sollte sehr, sehr schnell klar werden, was ist so der große Benefit für mich? Am besten in so einem kurzen Satz. Ich gebe dir mal 2 Beispiele. Ein Beispiel ist für eine Skincare-Brand. Glowy Skin, also strahlende Haut in 5 Minuten ohne Make-up. So, wenn das unter dem Produktnamen steht, ich gucke ja dahin, 5 Sterne, Produktname und dann dieser Spruch, ich weiß sofort, was der Benefit für mich ist. Oder, ja?
Fun Fact, ist der beste AB-Test, Real Talk, bester AB-Test, den wir je bei Snox gemacht haben, ist eine, kann man in Shopify, können wir gerne ein kleines Loom per E-Mail, also tragt euch in den E-Mail-Newsletter ein, schickt mir ein Loom, wie man das in Shopify selber erstellen kann, nämlich einmal eine Section rein, sagen in einem Satz, war der beste Snox AB-Test, den wir je hatten, auch jetzt bei Ocean Apart sehr erfolgreich
gewesen. Geil.
Deswegen unabgesprochen, finde ich sauwitzig, da steht am Boxershorts und bei uns steht aus Bio-Baumwolle in perfekter Passform oder irgendwie sowas.
Ja, perfekt. Ich muss sofort verstehen, was ist der Benefit für mich? Das ist einer der easiesten Hacks.
Okay, jetzt habe ich richtig Bock auf die nächsten 4.
Okay, geil. Das zweite ist, womit ich gerne arbeite, sind 3 Vorteile. Mhm. Und ich mache diese Vorteile immer auf Basis von den Problemen meiner Zielgruppe oder den Desires meiner Zielgruppe. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich habe Hautprobleme, ja, Pickel.
Du bist voll im Skincare-Bereich.
Ja, ich hab viel Skincare verkauft in meinem Leben.
okay, ich habe Pickel.
Okay, du hast Pickel, du hast vielleicht auch unreine Haut und du willst eigentlich strahlende Haut und sowas. Das Einfachste, was man machen kann, wie man einen Vorteil für die Zielgruppe formuliert, ist, du nimmst den Pain, ich habe Pickel, schreibst gegen Pickel. Jetzt mal ganz blöd gesprochen.
Ja, voll.
Und ich arbeite gerne mit 3 Vorteilen. Ich mache die dann in der Buy-Box, also unter Preis, kommen so wie so 3 Check, also 3 so Bullets, weißt du, da ganz kurz und knapp.
Und über der Farb- und Größen- und Blablabla-Auswahl?
Ja, ja, ja. Okay, genau. Und dann weiter unten wiederholen wir die 3 Benefits, aber mit mehr. Also kommt ein passendes Bild dazu, eine Headline und eine Subheadline, dass man auch bewusst Wiederholung reinpackt. Und das Ganze gerne auch in den Bildern, wenn du durchslidest. Weil manche sliden ja, weißt du, lesen ja nicht.
Ja, das sehen wir auch in unseren Daten, dass die Bilder sind mit das Wichtigste für die Conversion. Was steht da? Und wenn sich das, was in den Ads ist, dort widerspiegelt, dann ist es auch sehr conversionstark.
100%ig. So, der 3. Punkt. Wir machen hier zuerst ein Promise. Der 1. Punkt war ja strahlende Haut in unter 5 Minuten und so weiter. Das ist ja ein Promise, das heißt ja nicht, dass ich dir das glaube. Das heißt, der 3. Punkt ist ganz wichtig und zwar Proof, beweisen. So, es gibt verschiedene Arten von Beweise. Der Klassiker ist natürlich das, was die Kunden sagen, Kundenmeinungen. Das andere wäre aber zum Beispiel
auch. Wo packe ich die hin? Dann Sternebewertung oder irgendwas?
5 gelbe Sterne am besten, oben, ja. immer auch bewusst gelb. Ich bin immer ein Freund von, wir haben es alle gelernt, von Amazon. Und dann unten natürlich die Bewertungen. Im Bestfall vorsortieren, dass die Bilder zuerst kommen, dass man auch schön die Kunden sieht, ja, auch wieder Persuasion. Und dann gerne überall verteilt, zum Beispiel oben in dem Karussell. Was ich gerne mache, ist so ein 9er Grid, so ein 9er Raster mit glücklichen Kunden, die das Produkt in der Hand halten und smilen, so ein 9.
Okay, geil.
Und dazwischen dann vielleicht so 500.000 glückliche Kunden oder so. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, bleiben wir mal bei Skincare, alles, was irgendwie vorher nachher ist. Alles, wo du halt den Pain vorher zeigen kannst und dann die Transformation dann danach. Ja. Was du auch zeigen kannst, ist, wenn eine Skincare-Brand sowas hat, Studien, Ärzteaussagen, alles, was irgendwie Autorität ausstrahlt, damit man das halt dann auch anfängt zu glauben, weil du bestimmst ja das Narrativ über dein Produkt hier. Das heißt, ja, das ist alles so über Proof, was man so machen kann.
Okay, dann haben wir drei Sachen für die PDP.
Ja.
Hast du noch zwei weitere?
Ich habe natürlich noch zwei
weitere. Okay.
So, das vierte ist, ich würde Risiko eliminieren. Ich will den Leuten so wenig Risiko wie möglich geben. Das heißt, eine Geld-Zurück-Garantie. Am besten aber geil und emotional formuliert. Ja, wir haben mal eine Copy geschrieben für eine Garantie. Es war irgendwie 90 Tage strahlende Haut oder Geld-Zurück-Garantie. Strahlende Haut ist das Desire, was die Zielgruppe halt haben wollte. Und wir haben die Copy so formuliert, dass es sehr so, wir verstehen dich, wir wollen dir helfen, test risikofrei, wenn es dir nicht passt, wir überweisen das Geld, keine Fragen, schick eine E-Mail an Lisa @ so und so und du kannst das Produkt auch noch behalten. So einfach no risk. Vor allen Dingen am Anfang. Ja.
Wo packe ich das auf die PDP?
Drei Stellen. Einmal relativ klein oben in der Buy-Box, zum Beispiel unter dem Buy-Button, ja, so diese drei Bullets. Im Bilderkarussell würde ich auch ein Slide über Garantie machen und dann weiter unten, so im zweiten Drittel, so auf der PDP.
Okay, letzter Tipp. Gefällt mir.
Letzter Tipp, und den vergessen viele. Den habe ich auch nur gelernt, weil ich halt selber jahrelang verkauft habe. Mittlerweile habe ich ein Sales-Team, aber ich habe viele Jahre verkauft. Einwandbehandlung. So, die Leute haben Unsicherheiten, die Leute haben Fragen, ja. Zu welchem Hautton passt denn diese Creme? Was mache ich denn? Funktioniert das wirklich? Was sagen du? Und so weiter. Was ich ganz gerne mache ist, ich habe dann eine FAQ-Section, ganz easy, FAQs, ja, Fragen-Antwort. Und die ersten sind dann immer die Einwände. Weil ich habe mal ganz viele Hotjar, also so ein Analytics-Tool, Auswertungen gemacht. Und ich habe immer geguckt, wo die Leute gucken. Die lesen immer diese ganz langweiligen FAQs. Und das ist natürlich der perfekte Zeitpunkt, um Einwandbehandlung zu betreiben.
Wo packe ich das hin, da wo die Produktbeschreibung ist, unterm Add-to-Cart-Button?
Relativ weit unten, so über die Bewertungen zum Beispiel.
Geil, ist genau die Anordnung ja auch oder sehr ähnlich wie Amazon macht. Das sage ich auch
aus gutem Grund wahrscheinlich.
Safe, man muss irgendwie Amazon, die Produktseite von Amazon im eigenen Shop kopieren. Okay, jetzt haben wir ja viel über PDP gesprochen. Haben wir auch so 5 geile Hacks für geile Creatives?
Okay, 5 geile Hacks für Creatives. Ich würde mal anfangen mit der Botschaft, mit dem Angle, dem Marketing-Angle. Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man in den Ads irgendwas sagt, was nicht relevant ist für die Zielgruppe, funktionieren Ads nicht. Das heißt, der erste Job ist, ich muss rausfinden, was resoniert mit den Leuten. So, wie macht man das? Man kann es super geil machen mit Umfragen. Also zum Beispiel Umfragen per E-Mail an die Kunden, an die Nicht-Kunden. Ich lese teilweise dann Kommentare in Foren, Bewertungen. Ich will rausfinden, okay, was ist der Pain oder was ist das Desire, was die haben wollen? Und darüber baue ich meine Marketingbotschaft auf. Bei dir zum Beispiel, bei Snox, ich kann mich an die alten Ads erinnern, ihr hattet oft das Thema mit den Löchern in den Socken. Wahrscheinlich ist ein großer Painpoint der Leute, andere Socken machen Löcher.
Ja.
Wenn du damit reingehst, mit dieser Marketingbotschaft, dann triggert es wahrscheinlich. Dann bekommst du wahrscheinlich die Aufmerksamkeit der Leute.
Kann man inzwischen auch sehr gut mit ChatGPT machen, dass man die Bewertung reinlegt irgendwie. Zum Beispiel Amazon gibt es ein Tool, eine Chrome Extension, die heißt Helium 10. Dann kannst du die Bewertung rausziehen. Es gehen leider nur 10, 20, aber die raus, rein in ChatGPT und dann sagen, ey, worüber schreiben, was sind die Pains? Gut, also damit, das ist die Hook oder was man, mache ich das im Creative selber plus nochmal im Body oder in der Headline?
Also erstmal aufschreiben, was die verschiedenen Botschaften denn sein können.
Okay.
Weil es können ja mehrere sein.
Okay, also mache ich mir vielleicht so ein Miro-Board oder sowas und dann habe ich die verschiedenen Angriffspunkte, wie ich reingehen kann.
Zum Beispiel.
Okay, Anti-Lochgar oder jetzt nie Löcher. Wieder Löcher. Okay.
Genau. Ja, oder bei Skincare haben wir oft mit glowy Skin, strahlende Haut.
Und genau die Sprache verwenden ist auch ein wichtiger Punkt.
Ganz genau.
Punkt. Also, deswegen wenn auch Chloe. Die Chloe sagen, dann nicht strahlende Haut, Chloe.
Ja, ganz genau.
Correct. Okay, was nächster Tipp für bessere Meta-Ads?
Nächster Tipp Creative. Ist, Videos bitte immer scripten. Ja. Und warum sage ich das? Man kann natürlich versuchen, ein bisschen aus dem Bauchgefühl irgendwas loszuquatschen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, die Chance auf Erfolg ist viel, viel höher, wenn man zumindest eine gewisse Copywriting-Formel verwendet. Ich bin großer Freund von PAS, nennt sich Problem Agitate Solution. Das heißt, wir gehen rein mit dem Problem.
Du kriegst immer Löcher in deinen Socken.
Genau, dann agitate, wir verstärken das Problem. Zum Beispiel, wir sprechen, das führt zu einer Konsequenz XY. Vielleicht gibt es da eine. Kaufst die ganze Zeit neue Socken, verbrennst viel Kohle.
Ah, ja, okay.
Und dann introducen wir die perfekten Socken, die perfekte Lösung.
Mit Snox nie wieder.
Genau. Und dann ballern wir ein bisschen die Vorteile raus und beweisen es mit ganz vielen glücklichen Kunden. Und dann machen wir einen kleinen Pitch und sagen, hey, probier's einfach aus, Anti-Loch-Garantie, hier klicken. Und weil wir heute cool drauf sind, sparst du noch 10%. Sei aber schnell, weil es bald vorbei.
FOMO noch. Okay, sehr gut. Dritter Tipp für bessere Creatives. Ihr merkt, hier ist Masterclass mit Daniel. Das gefällt mir sehr gut.
Okay, dritter Tipp. Ich bleib nochmal bei der Hook. Wir haben jetzt eher über Skript gesprochen. Irgendwas Visuelles, was krass die Aufmerksamkeit catcht. Ich habe bei meiner ersten Ad für das erste Buch, es war quasi im Nachhinein eigentlich ganz geil, ich habe 4 verschiedene Hooks gedreht. Also das ist der Anfang des Videos, um die Aufmerksamkeit zu catchen. Und in einer Hook, da sitze ich da, ich habe so die Füße auf dem Tisch und da ist so ein Schredder vor mir und ich habe so einen Fake 50-Euro-Schein von Amazon und schredder den da rein. Und ich sage, hey, du fragst dich, was ich jetzt hier vielleicht gerade tue. Das gleiche wie du, jeden Tag sinnlos Geld verbrennen. So, das Witzige war, das passt ja gar nicht zu dem Visuellen. Ich sage verbrennen, aber eigentlich schredder ich's. Ich bekomme seit 2,5 Jahren auf die Ad Engagement, so hey Bro, du verbrennst ja gar nichts, du schredderst. Oder hey, das ist ja gar kein echtes Geld. Oder hey, das ist ja Staatseigentum. Eigentlich, was die ganze Zeit passiert ist, der Algorithmus, der freut sich, weil die ganze Zeit Engagement passiert, deswegen läuft die Ad seit 2,5 Jahren. So, also ich würde irgendwas in den Anfang reinpacken, was vielleicht kontrovers ist, Neugierde weckt, mich triggert, einen Kommentar triggert oder so, aber auf jeden Fall den Scroll stoppt.
Bei unserer Erfahrungswerte gerade bei Männern in Ads funktioniert auch richtig so Dad-Jokes oder bei unseren Boxershorts das so Signalwörter. Du hast Arschwasser? So, hä? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass der gerade wirklich Arschwasser gesagt hat. Also sowas, so Tabuthemen, Humor. Yeah. Bei Frauen funktioniert das bei uns gar nicht, weil die wollen es immer schön, so Skincare, wenn man dann, also vielleicht Pickel, ja, das ist auch, aber da muss man mehr aufpassen. Männer, dummer Humor und so. Also vielleicht da mit ChatGPT mal fragen zu deinem Produkt, gibt es irgendeinen dummen Dad-Joke oder ein blödes Wortspiel, weil gerade alleine vom Handy lacht man dann doch mal wieder über sowas. Ja. Nummer 4, also Hook haben wir gesagt.
Nummer 4. So, ein ganz, ganz großer Punkt, Demonstration. Ich habe so viel schlechte Ads in meinem Leben gesehen, wo dann ein Vorteil kommuniziert wird oder ein Problem kommuniziert wird, aber nicht gezeigt wird. Es ist ultra, ultra wichtig, dass man visuell genau das sieht, was man da gerade sagt oder behauptet. Also wenn du sagst, hey, Löcher in den Socken, dann muss ich verdammt auch nochmal Löcher in den Socken gerade in diesem Moment sehen. Oder wenn du sagst, hey, mein Produkt macht glowy Haut, dann muss ich auch strahlende Haut sehen und eine glückliche, attraktive Frau, die smilet. Ja, weil das triggert uns ja unterbewusst. Das heißt, demonstrier, was du da so sagst.
Nummer 5?
Nummer 5 ist, das habe ich lange Zeit nicht gecheckt, bis ich Google Trends für mich entdeckt habe.
Ich liebe dieses Tool auch.
Google Trends sagt dir, wie so ein Aktienchart, wann die Menschen nach welchen Keywords suchen. Und ich habe leider selber die Erfahrung gemacht, ich habe auch viele Produkte, also selber Produkte verkauft in meinem Leben, ich hatte auch Online-Shops. Ich habe oft Monate versucht, was zu verkaufen, was gerade gar nicht nachgefragt wird. Ich gebe dir ein Beispiel. Du kennst es vielleicht so im Edeka oder so. Wenn man November, Dezember in Edeka reinläuft, am Eingang gibt es überall so Lebkuchen. Aus einem ganz gewissen Grund. Klar, die Leute kaufen jetzt gerade Lebkuchen. Jetzt im Juni stehen da keine Lebkuchen, weil kein Mensch Lebkuchen kauft. Und wenn man das, ich habe das gestern aus Spaß gemacht bei Google Trends, Lebkuchen hat einen ganz krassen Peak im Dezember und sonst halt Flat. So, wenn ich jetzt in der Flat-Phase versuche, irgendwas zu bewerben mit meinen Meta-Ads, wird es komplett in die Hose gehen. Das heißt, mein Tipp ist, wenn man Meta-Ads schaltet, am besten immer die Bestseller-Produkte bewerben, die man so hat. Kann man wunderbar in Shopify rausfinden. Und einmal noch einen Double-Check machen auf Google Trends. Kaufen es die Leute gerade oder halt nicht? Sonst schwimmst du gegen Strom.
Super spannend. Auch da selber mal. Dafür kann man nämlich Google Trends nutzen. Was auch sehr spannend ist, so ein bisschen, sorry für diesen Ausdruck, Schwanzvergleich.
Ja.
Weil man kann zum Beispiel gucken, Falke versus Snox, was wird mehr gesucht? Also das ist auch ein ganz spannendes Tool, um zu gucken, wie gut funktioniere ich denn im Vergleich zum Wettbewerb. Oder man kann auch mal sagen, wenn man auf einem Gründertreffen jemanden kennenlernt, der sagt, er macht 10 Millionen Euro Umsatz, da kann man mal Google Trends und sich selber angeben und hat der wirklich 4-5 Mal so viel wie ich Suchvolumen vielleicht oder ist es irgendwie erschunken, erlogen? Also das ist auch
geil,
sage ich mal, Google Trends immer ein guter Indikator. Labern die Leute scheiße oder stimmt das wirklich?
Mega.
Wir haben jetzt 5 PDPs-Tipps gemacht, 5 Meta-Tipps. Was würdest du noch sagen in der Beratung? Und du machst so viel schon und dein Slogan ist ja kein Geld verbrennen. Wir haben jetzt noch so 5 bis 10 Minuten Zeit. Wo verbrennen E-Commerce-Unternehmen noch echt Kohle, weil sie es nicht machen? Was sind so Sachen, geile Golden Nuggets?
Geile Golden Nuggets. Ich sage immer, um profitabel Kunden zu gewinnen, und das ist, by the way, für jedes Business so, meiner Meinung nach, es ist eine Dreierkonstellation. Und die Dreierkonstellation sieht so aus, was ist dein, also das Fundament, wie positionierst du dein Produkt oder deine Dienstleistung, also dein Angebot?
Ja.
Wie überzeugend ist das? Das ist in meinen Augen der größte Hebel, so aus meiner Erfahrung, was man so haben kann. Was dann drauf aufbaut, ist der Funnel. Ja, wie überzeugend ist der Funnel? Wie gut sind meine Argumente? Und dann oben kommen erst die Ads. Und viele, die halt Geld verbrennen mit den Meta-Ads, ist irgendwo halt ein Problem drin. Wir haben jetzt über PDP schon gesprochen, wir haben über Ads schon gesprochen. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, nicht jedes Produkt lässt sich jetzt super gut über den PDP verkaufen. Ich gehe mal nochmal kurz auf das Thema Skincare oder auch auf das Thema Supplements, weil es einfach auch super kompetitive Märkte. Das heißt, was ich da gesehen habe, viele Brands verbrennen da halt Kohle, zum Beispiel, weil sie halt die Leute einfach nur auf die PDP schicken. Ja? Was besser wäre, um höheren Return zu bekommen, wären zum Beispiel Advertorial Funnels oder Quiz Funnels. Ja?
Erklär uns das. Was ist es?
Können wir gerne mal reinstarten. Also, ich fange mal an mit Advertorial Funnels, weil die nutzen wir viel im Skincare-Bereich. Ein Advertorial sieht erstmal aus wie so ein Blogartikel. Ja? Das heißt, die Werbeanzeige, die zeigt noch gar nicht das Produkt, da geht es gar nicht um eine Creme oder sowas, sondern geht es erstmal um das Desire oder das Problem. So, ähnlich wie so eine, ich weiß nicht, auf Telekom oder Bild.de oder so, da sieht man unten so diese ganzen Banner, also Native Ads und sowas, so in diese Richtung. Und alles, was wir machen, ist, wir schicken die Leute wie auf so einen Blogartikel, Advertorial heißt Advertisement und Editorial als Mix. Das Tolle daran ist, es sieht erstmal nicht aus wie Werbung, so ein bisschen sneaky, ja, muss aber immer Advertorial reinschreiben. Vor allem educated, also erklärt es aber auch das Produkt, warum ist das Produkt jetzt anders als diese 70.000 anderen Skincare-Brands, macht das Ganze am besten über Storytelling und führt die Person so langsam an ein Aha-Erlebnis oder Moment, dass sie sagt, stimmt, das ist eigentlich ganz geil, ich probiere das jetzt aus. Das ist zum Beispiel eine Strategie, vor allen Dingen jetzt für Skincare oder auch für Supplements, die viel profitabler läuft. Und da frage ich mich immer, die ganzen Brands, die das nicht nutzen, die verbrennen halt super viel Kohle auf Meta. Ja.
Wir haben jemanden bei uns im Inner Circle, der ist von 0 im ersten Jahr auf 15 Millionen mit Supplements mit nur so einem Funnel. Das ist crazy, was da abgeht in diesen Dingen. Und meistens hast du dann ganz unten, wenn du runterscrollst, noch einen Offer,
ja,
was einen relativ hohen AOV hat. So, ey, probier's jetzt aus, no risk, aber irgendwie für 100 Euro jetzt das deine Problemlösung.
Korrekt.
Machst du da viel Text? Ist es dann, oder ist es immer ein bisschen Text und dann Bilder vorher, nachher? Wie muss ich mir das vorstellen? Können wir irgendwie hier in der Videobeschreibung mal so ein Advertorial-Beispiel,
ja,
verlinken, dass man dafür ein Gefühl hat?
Ja, können wir es verlinken. Ist relativ viel Text. Also manche würden auch sagen, es ist also wirklich viel Text. Und ich bekomme da immer die Frage so, ja, aber ist es nicht zu viel? Lesen es die Leute überhaupt? Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn es spannend ist, lesen die Leute. Sonst würden sie auch nicht so ewig lang Netflix schauen. Ja, es muss halt einfach spannend sein. Muss, ja, die Leute catchen.
Glaubst du, dass die Leute, du guckst ja auch dir viel Hotshot und so an, lesen sie es wirklich oder ist vielleicht auch unterbewusst einfach viel Text gleich Proof und ich gucke mir die Bilder an, ey, oh ja, okay, komm.
Also zuerst wird gescannt und deswegen so ein Advertorial ist natürlich auch aufgebaut, dass du allein, wenn du nur die Headlines, die Überschriften liest, dass du halt dann natürlich auch schon checkst, um was es geht. Und natürlich auch über die Bildsprache, klar.
2025 sollte jedes Supplement, Skincare-Brand Landingpages, Advertorial ausprobiert haben.
Ja, zumindest ausprobiert haben. Ja.
Sehe ich auch, muss sagen. Also jeder, der gerade in diesen zwei Kategorien ist, ich sehe immer vor allem Produkte, die darüber sehr gut funktionieren, die so ein krasses Problem lösen, muss ich sagen. So dieses krasse Vorher-Nachher. Also wir haben auch schon viel rumprobiert. Wir haben es bisher wirklich im Textilbereich, habe ich es fast noch gar nicht gesehen. Vielleicht hast du mal, aber fast noch gar nicht der jetzt so, dass es brutal funktioniert, muss ich ehrlich sagen. Also bei uns sind die Ads auch echt schnell eingebrochen. viel zu nischig gelaufen.
Ja, unterschreibe ich so. Also ich würde sagen, vor allen Dingen Painpoint-Produkte. Haarausfall, ja. Gesicht, alles Mögliche. Ja.
Penisverlängerung. Also das sind wirklich so Wahnsinn. Ich kenne eine Brand und es geht wirklich um das Thema Genitalien-Penis. Abartig, mit so einem Editorial. Also die sind über 100 Millionen in 2 Jahren. Profitabel auf den ersten Gang. Und du denkst so, was zur Hölle. Also Das ist wirklich abartig.
Das Ding ist, was ich noch ergänzen möchte, ist, du hast ja gesagt, am Ende vom Editorial ein Angebot. Was wir halt oft machen ist, da steht ein Button, Verfügbarkeit prüfen, und dann kommst du auf eine Sales-Page. Die findest du nicht im Online-Shop. Aus einem ganz gewissen Grund, weil da machen wir nämlich ein cooles Angebot und nutzen natürlich die ganze Klaviatur des Direktmarketings. Sprich, da ist vielleicht ein Countdown dabei, da ist vielleicht ein Bundle dabei, wenn du 3 kaufst, was die meisten machen, Spaßstore meistens und sowas. Das heißt, du kannst natürlich da über ein paar Tricks nochmal mehr rausholen, ohne dass man das jetzt irgendwie groß in einem Online-Shop verknüpfen muss und dann da irgendwie eine große Aktion machen muss und so.
Auch da, Real Talk, es gibt gerade viele Supplement- und Skincare-Hersteller, die dann extra zum Beispiel auch in Zypern oder in UK oder irgendwo Limited gründen, dass sie, und damit solche Sales-Page machen, dass sie nochmal aggressiver Marketing machen, wegen Health-Claims und sowas. Also ist echt verrückt, was da inzwischen in dem Markt abgeht, weil dann können sie sagen, mit diesem Produkt nimmst du ab oder sonst was, was sie, sage ich mal, nach deutschem Recht nicht dürften. Und deswegen findet man auch die ganzen Ads von denen auch gar nicht in der normalen Ad-Library, weil das, sage ich mal, keiner will so seine Funnels zeigen.
Vielleicht auch Disclaimer, ich würde auch, also bitte verkauft nicht einen Scheiß, ja. Also wenn man das einmal gecheckt hat, man kann natürlich alles Mögliche verkaufen. Ich bin immer für verkaufsmoralisch, ja, wenn dein Produkt das nicht macht, dann versprech es auch nicht. Aber ja. Und das andere Beispiel ist Quizfunnel. Ich weiß nicht, ob wir noch über Quizfunnel sprechen wollen.
Let's go, will ich auch noch.
Okay, hören. Geil.
Kenne ich niemanden, der darauf skaliert hat. Deswegen finde ich es so spannend.
Wir haben gerade eine Skincare-Brand in den USA. Die sind bei uns im Mentoring. Auch geisteskranker Scale. Ja.
Das heißt, 50 Millionen?
Nee, aber im zweiten Jahr schon 18 Millionen geknackt. Pro Jahr.
Das ist immer wieder diese Beispiele. Das ist crazy.
Und 95% vom Traffic geht auf ein Quiz. Und das, ich glaube 10-12 Fragen sind da drin. Viel über die Zielgruppe. Ja, unter welchen Problemen leidest du? Was möchtest du? Und ich habe die Erfahrung gemacht, so ein Quiz ist halt auch wieder aus der psychologischen Sicht sehr, sehr interessant, wenn Menschen dann über sich erzählen. So, ich kann anklicken und sowas. Und wir sind ja alle ego-getrieben, viele Menschen, so unterbewusst. Das heißt, wenn wir über uns erzählen dürfen, das gefällt halt den meisten Menschen und das kannst du in einem Quiz halt nutzen. Das heißt, du ziehst sie eigentlich so rein in deinen Funnel. Ja, du bekommst auf einmal viel mehr Attention als jetzt eine Produktseite oder sowas. Und was man halt dann typischerweise macht am Ende von so einem Quiz-Funnel, ist, wir müssen jetzt die E-Mail-Adresse angeben, dass die das Ergebnis bekommen. Das heißt, du kannst ein E-Mail-Newsletter auffüllen. Und dann ist am Ende eine Analyse. Das sind die Produkte, die wir dir am besten empfehlen. Und dann kann man natürlich auch wieder eine coole Sales-Page da draus bauen. Und das erhöht dann auch wieder den Return on Ad Spend auf Meta.
Finde ich super spannend. Also ich weiß, dass es auch viele haben. Aber dass darauf so groß skalieren kann, hätte ich nicht gedacht.
Findest du es schwieriger als Advertorials? Also wir haben mehr Erfolg mit Advertorials als mit Quizfunnels. Aber in dem Case ist tatsächlich so, hat mich selber überrascht, dass der so geil funktioniert, der Funnel. Ja.
Und auch hier, Fun Fact, vor allem zu Advertorial nochmal gesprungen, wir beißen uns da seit einem Dreivierteljahr die Zähne aus. Und ein psychologische Sache ist ja bei einem Advertorial mit einer Landingpage-Offer ist, warum es oftmals gut funktioniert ist, weil du die Entscheidung der Leute abnimmst. Wir haben jetzt gerade einen Test laufen. Letzte Woche haben wir es gemacht, kamen wir auf die Idee. Und zwar, dass man mit gewissen Parametern in unserer URL kannst du unseren Shop jetzt beeinflussen. Bedeutet konkret, wenn ich XYZ in diese URL wie so ein UTM-Parameter dazu packe, und wenn ich auf diesen Link draufklicke, dann siehst du unseren Online-Shop ohne Navigation.
Okay.
Dann ist es sofort ja in der Theorie so ein bisschen wie eine Landingpage. Weil eine Landingpage lebt davon ja, du nicht wie einen Online-Store, dass du andere Produkte anschauen kannst, sondern es gibt nur dieses Produkt. Und wir haben dann einen Test gemacht. Es gibt keine Navigation, dass du gar nicht wegklicken kannst. Es gibt nur diese Boxershorts. Dann haben wir getestet, es gibt keine Farbauswahl, es gibt nur die schwarze Boxershorts, keine andere. Es gibt keine Mengenauswahl, nur 6 und nicht 6, 12, 18. Und wir haben noch was Viertes, komme ich gerade nicht drauf. Und was sehr spannend war, bei Boxershorts keine Navigation zu haben, war 200% bessere Conversion Rate. Also dreimal so hohe Conversion Rate, weil wir Boxershorts, sage ich mal, 5-6 Modelle haben, die sehr nah beieinander sind, die übers Material sich unterscheiden oder weil sie nicht Snox da steht, schon schwarz. Wir haben nur diese eine Boxershorts genommen. Du siehst keine anderen. Du musst, also nur dieses eine Produkt, dreimal so hohe Conversion Rate. Und wir haben gesehen, dass Männer, du hast ein Problem, das ist die Lösung, kauf. Die wollen keine Entscheidung treffen. Bei Frauen, wir haben den gleichen Test auch bei Damenunterwäscheprodukte gemacht, ist die Conversion Rate, ich glaube, 40% eingekracht. Weil Frauen wollen dann doch schon mal inspirativ nochmal rumgucken, wahrscheinlich mehr emotional auf Vertrauen aufbauen. Männer will nur Problem, Lösung, fertig. Und das ist gerade, ich werde in einigen Wochen, wenn ihr wollt, auf jeden Fall mal die Lösung, oder was heißt Lösung, aber mehr Ergebnisse mitbringen, weil da testen wir gerade sehr viel rum, dass wir in unseren Ads die Offer gezielter machen. Und die ersten Tests sind sehr erfolgreich.
Sehr, sehr geil, dass du das sagst. Das widerspiegelt sich auch mit meinem Kaufverhalten. Wenn ich jetzt irgendwie Fashion kaufe oder sowas, ich weiß immer ganz genau, was ich will. Und wenn ich in ein Offline-Geschäft reingehe, ich suche mir den sympathischsten Verkäufer und sage, das will ich. Ich will da gar nicht viel rumsuchen. Meine Freundin zum Beispiel, die liebt es zu stöbern. Die kauft dann meistens auch nichts. Und ich denke mir so, warum haben wir jetzt 3 Stunden Zeit verbrannt? Aber ich finde das geil, ja. Ich kann es so unterschreiben.
Und tatsächlich auch bei Männern war dass nur schwarz angezeigt wird, auch richtiger Uplift, bei Frauen richtiger Downlift. Also das merken wir gerade bei Snox und Oceans Apart, das Kaufverhalten in verschiedenen, also das ist jetzt ja nur das erste demografische, offensichtliche Merkmal, Männer und Frauen, total unterschiedlich. Ja. Aber wenn man jetzt auch irgendwann anfangen würde, ist sehr, sehr schwer und sehr granular, aber mit AI und was alles kommt, wenn du noch nach Altersstrukturen unterscheiden könntest und so, wahnsinniger Hebel. Also da sehe ich so 26, 27, 28, so diese Hyperpersonalisierung, weil die AI erkennt, hey, du bist so viel Jahre alt, bist ein Mann, sieht die PDP für dich ganz anders aus, als wenn jetzt eine Frau oder anders drauf ist.
Ja, ja, ja. Wir haben exakt die gleiche Erfahrung gemacht. Der Kunde erkennt sich im Kunde. Und vielleicht ist das noch so der 6. Punkt zu Thema Creatives. Wir merken jedes Mal einen Uplift, wenn wir rausgefunden haben, okay, diese Altersgruppe kauft und dann zeigen wir auch diese Altersgruppe in den Ads, du merkst sofort einen Unterschied.
Wahnsinn. Daniel, wir haben jetzt, also wir könnten hier noch 3 Stunden reden. Also wirklich, wir sind ja fachlich ganz tief eingetaucht. Wenn man jetzt da zugehört hat, gesagt hat, boah, ich hab Bock, mal von dir, von euch beraten zu werden, dieses ganze Wissen nochmal 10x in eurer Beratung selber beigebracht bekommen. Woher kriege ich es? Muss ich erst das Buch kaufen, dass ich in die Beratung komme? Oder wo meldet man sich am besten?
Ja, also einfach auf www.ecomhaus.com. Da kann man einen großen roten Button anklicken und einen Termin aussuchen. Ansonsten einfach mir schreiben auf Instagram. Ich bin da super aktiv. LinkedIn. Und schreib da gerne zurück.
Mega. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Mir hat es
richtig viel Freude gemacht und ich will immer diese ganzen, ich sag mal, E-Commerce-Agenturen, ich will die da haben, weil ich will gucken, haben die es wirklich drauf, aber man merkt wirklich, wie du auch alle Sachen erklären konntest und so. Mega. Hat richtig viel Spaß gemacht.
Cool. Ebenfalls. Freut mich.
Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.